SWR 2 Zeitgenossen.
Sie sind Konzept- und vor allem Performance-Künstler. Die Tübinger Kunsthalle bereitet Ihnen gerade die ganz große Bühne. Man sieht dort in einer wunderbaren und sehr reichhaltigen Ausstellung, was Sie tun. Sie inszenieren oder Sie initiieren Ereignisse, oft im öffentlichen Raum. Und eins Ihrer Markenzeichen dabei ist, Erwartungen und Routinen zu unterbrechen oder zu durchkreuzen. Sie haben zum Beispiel schon einige Vernissagen gesprengt, weil dann da plötzlich Sachen passieren, die normalerweise nicht vorkommen. Zum Beispiel, dass der Direktor eines Museums verschwindet, im schlimmsten Fall im Bauch eines Krokodils. Sie haben aber auch schon im Medienbetrieb so einiges auf den Kopf gestellt. Manchmal buchstäblich, wenn Moderatoren eines Kulturmagazins kopfüber aufgehängt durch die Sendung führen. Da frage ich mich jetzt natürlich, was blüht denn uns hier heute und welche Unterbrechung dieses Gespräches haben Sie denn eventuell in petto, auf die wir uns freuen könnten?
Ich bin schlecht vorbereitet. Ich habe nichts dabei, nichts vorbereitet, keine Tricks, keine Magier dabei. Mal gucken, was passiert.
Wenn wir mal in Ihrer Biografie ganz weit zurückgehen, Sie sind 1968 in Westdeutschland geboren, in Göttingen. Das früheste Werk, was ich in Ihren Veröffentlichungen gesehen habe, ist streng genommen aber nicht von Ihnen, sondern aus der Familienproduktion, ich vermute den Vater als Hauptkameramann eines Ferienfilms in Super 8, Türkei, Sommer 77. Kamelritter am Strand, lecker essen, aber auch ganz, ganz viel Kultur. Antike Tempel, Mosaiken, Amphitheater und so weiter, das ganze bildungsbürgerliche Programm. War das für Sie als kleiner Steppke damals eigentlich mehr ätzend oder mehr anregend, so viel Kultur verpasst zu kriegen?
Es ist ja bestimmt eine Mischung aus beiden. Man wurde ein bisschen zum Glück gezwungen. Mein Vater war schon so ein Zwangsbeglücker, der Sachen auch dann vorgenommen hat, die er dann gerne machen wollte. Und dieses Filmedrehen war ein Teil davon, aber auch die Urlaubsreisen, in die wirklich viel Arbeit und viel Liebe auch floss. War eine Hingabe, was meine Eltern da gemacht haben, weil das tollste Ereignis des Jahres war einfach Urlaub zu haben. Waren sie einfach begeistert für Ausstellungen, begeistert für Reisen und begeistert, Restaurants zu besuchen und pipapo. Und das hat natürlich meinen Horizont schon geöffnet. Das ist auch natürlich ein privilegiertes Aufwachsen in so einer Familie, die dann auch die Energie, die es gibt, sehr stark in die Familie und in solche Unternehmungen reinsteckt. Ich habe das jetzt in diese Ausstellung eher als so eine Fußnote integriert, dass ich sage, dann sind das eben keine Sommerurlaube, die bei mir stattfinden, sondern die Begegnungen, die ich dann hinterher initiiere in meiner Kunst, sind eben oft auch auf Reisen. Und meine Arbeitspraxis hat sich dahin entwickelt, dass ich oft dann eben auch an den Orten erst anfange zu produzieren und nicht fertige Werke habe, die ich mitbringe. Obwohl es auch in so einer Übersichtsausstellung wie in Tübingen natürlich eine Menge fertige Arbeiten gibt, ist es nicht so, dass es sozusagen nur ortsspezifische Arbeiten sind, die dann nur dort an Ort und Stelle Sinn entfalten, sondern ich nehme das dann auch wie Reisesouvenirs mit und man kann die dann auch später zeigen.
Bisschen nach diesem Film, da waren Sie ja, glaube ich, 9, wenn ich das richtig...
Das ging ja meine ganze Kindheit durch. Das ging, solange ich denken kann, gab es Urlaube.
Ja. Okay, also nach den Kindheitsurlauben war dann die Phase des kulturinteressierten Schülers. Sie waren in einer Band. Mhm. Sie waren Fan von Tubes.
The Tubes. San Francisco Band, ja, genau.
San Francisco und von Udo Lindenberg. Lindenberg ging auch bei mir über dem Bett als Poster aus Wotan Wahnwitz.
Ja.
Und als ich jetzt nochmal zurückgeguckt habe, die alten Videos so angeguckt, fiel mir auf, dass beide eigentlich Bands oder Künstler sind, die nicht nur Musik auf die Bühne bringen, sondern auch was ganz stark Theatralisches, Performatives. Bei den Tubes ist das dieser Sänger, der auftritt wie eine Mischung aus Sexpuppe und Ludwig dem 14. Und Udo Lindenberg hat ja sowieso reihenweise Figuren erfunden und performt. Wotan Wahnwitz, eben dieser verrückte Dirigent, ist da so einer. Ist dieses Performative eine Geschichte gewesen, die Sie damals schon angesprochen hat bei der Auswahl dieser Pophelden?
Ja, mit Sicherheit. Also ich glaube, das ist ja natürlich auch eine manchmal ein bisschen naive Message, wenn man jetzt heutzutage Lindenberg-Songs hört. Aber es hat trotzdem bei mir eingeschlagen wie eine Bombe in dem Moment. Daumen im Wind, ja, oder so Sprüche. Diese Story, dass da unterwegs was passiert und dass man was wagen sollte im Leben, naja, dass man diesen Planeten nur besucht. Und dementsprechend versucht doch ein bisschen was mitzunehmen, wenn man nicht direkt an das Leben nach dem Tod glaubt. All das hat er mir vermittelt. Es gibt viele, die mich beeinflusst haben, auch Nina Hagen, die Texte von Nina Hagen und da mit Spliff zusammen. Gerade aus den 70ern, auch aus so einem Straßentheater und aus so einem engagierten linken Theater, die so Systemkritik geäußert haben damit auch.
Der größte Hit der Tubes war ja White Punks on Dope. Mhm. Und ich hatte gedacht, ich frage sie mal, ob sie jetzt eigentlich das Original besser finden oder eben die Hagen-Version mit diesen fantastischen Zeilen. Ich schalte die Glotze an, Fappiness, flutsch, flutsch.
Von vorn.
Von vorn. Ja. Ich kann mich gar nicht entscheiden, alles, ist alles so schön bunt hier.
Genau, genau. Ja, das sind einfach, ich habe die Tubes über Nina Hagen kennengelernt. Die sind ja, wenn man die Plattencovers sich anschaut, treten sie einmal als Businessleute auf, einmal sind sie in komplett verrückten Kostümen oder machen Werbung über sich selbst. Es gibt eine gewisse Art der Selbstironie, die mir sehr gut an denen gefallen hat, schon immer. Was ganz Besonderes.
Die Begeisterung für die Musik war ja dann so groß, dass sie nach der Schule, glaube ich, nach Brasilien aufgebrochen sind und trotz eines aufsehenerregenden blonden Lockenkopfs, von dem man heute nicht mehr viel sieht, hat das mit der Bossa Nova-Karriere unter Palm, glaube ich, dann doch nicht so geklappt.
Ja, das zeigt gleichzeitig natürlich die Naivität, ne? Es ist aber auch so, dass man das macht. Also manchmal ist einem immer, man muss diese Erfahrung machen, das einmal abarbeiten und merken, aha, da gibt es einfach 100.000 Leute, die spielen 100.000 Mal besser Gitarre und vor allen Dingen Bossa Nova und vor allen Dingen sprechen die auch noch ein bisschen Portugiesisch. Da kam die Ernüchterung relativ schnell. Trotzdem war die Gitarre wiederum ein Instrument, mit vielen Brasilianern in Austausch zu kommen und die haben das natürlich vielleicht auch belächelt. Gleichzeitig fanden die das auch toll, dass da jemand kommt und sagt, okay, ich interessiere mich für eure Musik, ich interessiere mich für euch. Also das finden andere Kulturen auch ganz gut, ja. Und insofern hat man da gleichzeitig nicht zu viel verloren. Das war dann eine relativ schnelle Abreibung, die ich gekriegt habe. Aber dadurch hat man den Kopf wieder frei für neuen Unfug, ne?
Ja, und der Unfug, der sollte dann die Kunst sein. Sie sind dann zurückgegangen und haben sich entschieden, dass sie gerne Kunst studieren würden. Und da gab es direkt von Anfang an so eine Art Reibung zwischen Christian Jankowski und dem Kunstsystem. Also es wäre falsch zu sagen, sie standen auf Kriegsfuß miteinander. Dafür sind sie zu wenig konfrontativ. Ich würde sagen, sie haben eher dem System so eine Art anarchistisch-friedliche Koexistenz abgeluchst. Und die fing ja an mit einer richtigen, sie nannten das gerade Abreibung, in Brasilien, in Hamburg, sind sie durch die Aufnahmeprüfung gerasselt.
Mhm, ja.
Was war das für ein Prozedere und hat sie diese Ablehnung eigentlich gar nicht irgendwie beeindruckt und geschockt damals?
Ja, das ist natürlich schon ein Erlebnis. Also abgelehnt zu werden, das ist ja schon immer eine Krise. Das hatte schon auch seine Berechtigung, aber ich glaube gleichzeitig, dass mir so wenig klar war über andere Berufe, dass ich irgendwann die Kunst als meine große Chance begriffen habe, die ich einfach durchziehen muss, auch wenn es vielleicht Professoren gibt, die das erst nicht so sehen. Ich habe schon daran geglaubt, dass ich mich wandeln kann und dass auch die Nähe zu diesen Reibungen eben auch vielleicht ein anderes Bild erzeugen kann. Und ich bin dann ja einfach nach Hamburg gezogen und habe mich da ein bisschen an der Hochschule dann rumgetrieben. Gut, es hat mich zwar kein Professor da akzeptiert erst, aber die Hamburger Morgenpost oder der Spiegel schreibt über eine Performance und dann wird man plötzlich in eine Talkshow in Bremen eingeflogen und eingeladen, um da irgendwie über sich zu erzählen. Und die Bauchbinde im Fernsehen sagt, Happening-Künstler. Ja, eigentlich war ich der Möchtegern Kunststudent, aber announced wurde ich als Happening-Künstler. Das macht Sachen ein bisschen leichter, dass man einfach spürt, es gibt doch verschiedene Wege, es gibt verschiedene Perspektiven und Leute, die etwas verschieden einschätzen. Es ist einfach eine Erfahrung wert, dass man sich nicht nur alleine von einer Sache abhängig macht.
Jetzt waren ja schon Ihre allerersten Arbeiten teilweise sehr bekannt. Der Schamkasten war ja eine Aktion. Sie hatten eine Atelierwohnung so mit Erdgeschoss, Schaufenster, Vitrine zum Bürgersteig hin. Und Sie haben es geschafft, Leute zu überreden, sich da reinzusetzen mit so einem Schild. Und auf diesem Schild stand, ich schäme mich für. Schon da fragt man sich, wie bei ganz vielen späteren Aktionen bis heute, wie bekommen Sie das hin, dass die Leute das machen?
Das ist eine Situation, die so keiner kennt. Und wo man so ein bisschen neugierig wird. Also natürlich kennt man das, wenn man nach Hamburg kommt, auch aus St. Pauli. Auf der anderen Seite ist das auch so ein einmaliges Angebot. Erstmal muss man glauben, dass das jemand macht. Und wenn man genug Leute fragt, passiert es. Und so war es auch. Und je mehr Leute da reinkamen, desto mehr haben die dann ihren Freunden wiederum was davon erzählt. Dann stand plötzlich was in der Zeitung und so kamen dann noch mehr Leute dazu. Ja.
Die andere frühe Arbeit, die, glaube ich, auch ziemlich bekannt wurde, ist ja die Jagd. Ein Video, ein VHS-Video von 1 Minute 11 Sekunden Dauer, habe ich jetzt nochmal nachgeguckt, in dem man sieht, wie sie mit dem Spielzeug Pfeil und Bogen ihrer Kindheit in den Supermarkt gehen und das Notwendige, Lebensnotwendige für eine Woche zur Strecke bringen, vom Tiefkühlhühnchen bis zum Klopapier. Und mein persönlicher Höhepunkt dabei ist die absolute Souveränität der Kassiererin, die völlig stoisch alle diese Artikel, in denen die Pfeile drin steckt, abkassiert, als wäre da nichts. War das irgendwie geskriptet oder war die wirklich so
trocken? Nee, es war nichts. Es war nichts geskriptet. Es ist ja auch so, dass ich aus mehreren Supermärkten rausgeschmissen worden bin. Aber genug Supermärkte gibt es in Hamburg, dass man sagt, dann gehen wir einfach da nochmal rein und versuchen es da nochmal. Und natürlich hat die Kassiererin mich erstmal sprachlos angeguckt und gefragt, und ich soll das jetzt abkassieren oder was? Und hat sie noch kassiert und ihre Nachbarin gefragt. Ich habe es beim allerersten Mal im Originalzeit mal präsentiert in Hamburg an der Hochschule. Aber ich habe schon kurze Zeit später raus diese verkürzte Fassung gemacht. Da fand ich diese Referenz auf so kurze Videos, die im Supermarkt sind, die einem irgendeinen neuen Schrott, wollte ich gerade beinahe sagen, also irgendein neues Messer oder irgendeine neue Frischhaltefolieverpackung oder was es da alles so gibt. Es gibt ja so kurze Demo-Tapes, die so ein Produkt vorstellen. Und so wollte ich einfach mal eine neue Handlung, eine neue alte Handlung vorführen und präsentiert sehen.
Und jetzt war dieser Film offenbar im Nachhinein so überzeugend, dass die Hochschule sich dann herbeigelassen hat zu sagen, oh Moment, wir haben offenbar Herrn Jankowski doch unterschätzt und sie wurden dann offiziell immatrikuliert und durften richtig amtlich studieren. Das war 92, jetzt seit 2005 sind Sie selber Professor an der Staatlichen Hochschule der Bildenden Künste hier in Stuttgart. Das heißt, Sie sind jetzt einer von denen, die über die Talente der jungen Künstlerinnen und Künstler entscheiden müssen. Und Sie wissen selber aus Ihrer eigenen Biografie, dass man da ganz schön daneben liegen kann.
Ja.
Jetzt müssen Sie mitverteilen, was es an Lebenschancen oder Karriereoptionen oder so da möglicherweise gibt. Wie gehen Sie denn jetzt mit der Situation um? Das ist ja, stelle ich mir schon einigermaßen verantwortungsvoll vor und vielleicht auch als einen gewissen Druck. Oder wie machen Sie das?
Genau deswegen bin ich da ziemlich vorsichtig und auch sehr sensibel. Ich bin dafür bekannt, eigentlich nur Einsen zu geben aus Prinzip, weil ich nicht an Noten glaube. Ich glaube nicht an Benotungen. Und das sage ich den Leuten, die in meiner Klasse sind, auch sehr deutlich. Ich sage denen sehr ehrlich, was ich von ihrer Kunst halte. Und manche Leute gehen auch gar nicht zur Arbeitsbesprechung zu mir, weil sie da ein bisschen Befürchtung haben, eine Abreibung zu kriegen. Die Ehrlichkeit der Kunst gegenüber ist das Einzige, was ich denen zu bieten habe. Ich mag die als Künstler, von Anfang an als Künstler sehen. Ich spreche mit denen wie mit Künstlern. Ich kann denen auch nur vorleben, dass es nicht leicht ist und vorleben, dass man irgendwie schon dafür brennen muss, was man macht, dass es viele Möglichkeiten im Leben gibt. Aber ich glaube nicht an Noten. Kein Museum wird einem wegen einer Eins in seinem Kunstdiplom irgendeine Chance bieten. Es wird hinterher nur die Arbeit tun.
Sie sind viel später dann im Jahr 2021 auf diesen Topos der Jagd und des Schießens von Konsumprodukten zurückgekommen bei dem Projekt oder dem Entwurf The Shoot. Mhm. Da hatte sich Dior an Sie gewendet und gesagt, lieber Herr Jankowski, lieber Herr Professor wahrscheinlich, würden Sie nicht zu unserer Luxustasche so und so mal was an Kunst machen können? Und es gibt ja so eine ganze breite Praxis davon, dass vor allem im Luxussegment zum Beispiel Sportautos von Künstlern lackiert werden und alles sowas, damit man eben das Konsumprodukt veredelt. Was Sie jetzt aus dieser Tasche machen, die von Pfeilen durchbohrt würde, das hat was mit heiligem Sebastian zu tun, der ja nicht nur eine katholische Ikone ist, sondern auch so ein bisschen was Queeres und Schwules hat, weil er immer sehr sexy ungedressed da im Lendenschurz steht und sich so windet, während er von den Pfeilen gepikst wird, aber offenbar überhaupt keine Schmerzen empfindet. Und da gibt es noch Assoziationen zu Lady Di, für die diese Tasche, glaube ich, ursprünglich entwickelt wurde und die ja leider dann auch auf eine andere Art von Jagd ganz furchtbar zur Strecke gebracht wurde. Das Täschchen kostet, glaube ich, so 4.000 bis 5.000 oder mittlerweile möglicherweise etwas mehr. Und ja, Sie haben vorgeschlagen, wir beschießen das mit diesen Pfeilen und die Trägerin hat dann so eine große, sperrige, eigenartige Skulptur umhängen. Das ist jetzt mein Entwurf. Wie hat denn die Firma Dior darauf reagiert?
Es kam zustande durch eine Einladung, wo es dann heißt, Künstler haben carte blanche und man soll ein Kunstwerk aus ihrem Produkt machen. Das war natürlich auch eine Art Public Relation oder der Öffentlichkeitsarbeit, so eine Ausstellung zu machen und Künstler anzusprechen, mit ihrem Produkt was zu machen. Zuerst überlegt man sich, macht man das? Und dann hört man, okay, für jede Tasche gibt es irgendwie 16.000 Euro. Auch kein schlechtes Geld. Und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich mir mal dazu Gedanken und habe wirklich so ein paar Tage drüber nachgedacht, hatte auch verschiedene Konzepte, habe das eingereicht, habe noch einen tollen Text verfasst mit einer extrem genialen, Dorothy Fever heißt sie, ist eine Lektorin, mit der ich sehr gerne über Texte spreche und mit ihr zusammenarbeite, schon seit vielen Jahren. Wir haben jedenfalls den absoluten super Verkaufstext dazu verfasst. Und dann kriegt man hinterher so einen Zweizeiler zurück. Ja, es ist vielleicht etwas zu sperrig, ihre Skulptur, und es ist vielleicht auch ein bisschen touchy, in bestimmten Kulturen diese Arbeit zu zeigen. Und weiter hört man nichts. Und ich fand diese Diskrepanz, also zwischen auf der einen Seite dem Aufwand und eigentlich dachte ich, Mensch, die müssen sich doch total freuen, dass man da was abgibt. Und dann kriegt man das zurück. Und es ging ja noch weiter. Ich habe ja sogar dann noch ein, zwei andere Ideen nachgeliefert. Aber gleichzeitig habe ich auch gedacht, selbst wenn man diese Ablehnung jetzt von Dior Verantwortlichen kriegt, ist das kein Grund für mich, dass diese Arbeit keine Arbeit ist. Ich habe jetzt in dem neuen Katalog eben auch die Antwort mit abgedruckt. Ich finde auch eben nicht mitmachen oder das abzulehnen, zeigt einen Zustand der Dinge. Und dann ist es halt so, wie es ist. Und mal gucken.
Sie hören SWR 2 Zeitgenossen mit dem Berliner Künstler Christian Jankowski, der gelegentlich Betriebsgeheimnisse aus dem Maschinenraum des Kunstsystems ja charmant ausplaudert oder uns hinter die Kulissen gucken lässt, wie jetzt gerade bei Dior. Besonders bei Auftragsarbeiten gibt es ja offenbar so eine eigenartige Anspruchshaltung. Ein anderes Projekt, was mir da auffiel, war Global Membership von 2019. Da hatten Sie von einer Hotelkette, die weltweit operiert, so Luxushotelkette, die Anfrage bekommen, können Sie nicht Kunst machen, die zu tun hat mit unseren Standorten, die sind in Berlin, wo Sie leben, in London ist die Zentrale. Und in dem Anschreiben waren dann so Kategorien wie, es soll amazing art for office sein, also atemberaubende Kunst fürs Büro, bitte wandmontierbar und auch very high end, also sehr hochwertig. Was haben Sie denen Schönes vorgesetzt?
Mich berührt das und ich bin natürlich auch froh, dass ich angesprochen werde von Soho House. Das Soho House hat einige Arbeiten von mir auch schon vorher gekauft oder besser gesagt, man kann sagen, getauscht. Es ist eigentlich ein sehr altes Prinzip, auch zwischen Künstlern und Hotels oder Restaurants, dass man sagt, hier geht Kunst und dafür kann ich bei euch umsonst essen oder kann bei euch übernachten. Und so ein ähnliches Angebot kam von der Soho House Kette auf mich zu und dementsprechend habe ich die gerne mit für neue Hotels auch mit Kunst beliefert. Es ist auch ein Ort, an dem das Leute sehen. Ich finde da nichts dran verwerflich. Und natürlich habe ich mir da was ausgedacht und sofort ja gesagt. Ich habe dann auf diese Anfrage hin alte Reisekoffer, abgerockte teilweise Reisekoffer genommen und die eben beschrieben mit meinen, so wie Tags sagt man, wie man schreibt das dann mit einem dicken Edding drauf und da heißt dann halt eben Beautiful Art for the Offices oder Wall-Based, also man kann es an die Wand schrauben und diese Koffer sind dann unter Plexiglas-Cubes angebracht, eigentlich wie so Relikte, wie man das in Museen kennt, von so ganz wertvollen Gegenständen. Und dieses Utensil, dieses Reiseutensil, man checkt ja in jedem Hotel mit dem Koffer ein, wird auch nochmal so komplett im Kontext dadurch enthoben. Und ich bin nur dankbar über diesen Ball, der mir zugeworfen wird. Und es schreibt sich in meinen Werken, wie so oft, ein Dialog ein. Irgendetwas von dem, was mich umgibt und was an mich herangetragen wird.
Apropos Dialog, es gibt eine andere Arbeit, die was zu tun hat mit den prekären Arbeitsverhältnissen im Kunst- und Kulturbetrieb. Die sind ja bekanntermaßen sehr verbreitet. Es gab vor ein paar Jahren mal so eine Statistik von Verdi Berlin, zufällig ihr Wohnort, dass männliche Künstler im Jahr, ich glaube, um die 11.000 und weibliche Künstlerinnen um die 9.000 Euro im Jahr mit ihrer Kunst erzielen. Sie haben jetzt so eine Arbeit gemacht, das ist ein SMS-Dialog zwischen Ihnen und einem Kollegen, der sich geweigert hatte, einen Textauftrag zu bezahlen. Die Arbeit heißt, glaube ich, You can talk to me about many crises. Also mit mir kannst du über alles reden, bloß nicht über die Bezahlung von Kulturarbeit.
You can talk to me about many crises, das ist, passt, das ist, ja. Ja, ich habe das nur beobachtet. Es handelt sich da um eine sehr gute Freundin von mir, wo ich einfach gesehen habe, was sich da für eine Situation zuspitzt. Angesprochen, einen Katalogtext zu schreiben für diesen Kollegen und dann verbringt sie damit Stunden für eine Sache, wo 500 Euro für veranschlagt waren. Sie verbringt eigentlich den ganzen Sommer damit, um am Ende dazustehen, als ob sie diesen Künstler persönlich beleidigt hat durch die ganze Arbeit und Liebe, die sie da investiert hat. Hatte ich plötzlich das Robin Hood-Syndrom und habe den dann versucht zu kontaktieren, einfach mal zu sagen, von Künstler zu Künstler, was ist das Problem, warum zahlst du nicht? Ich habe eine längere Textnachricht mit dem geschrieben. Auch ich kenne Momente, wo man sich nicht korrekt verhält. Das ist nicht so, dass mir das total unbekannt wäre. Und dann kriegte ich diese Einladung aus Belgien für diese Ticker-Tapes. Das sind solche großen Schrifttafeln, auf denen man Schrift und Werbung normalerweise laufen lässt. Und dann habe ich auf der einen Seite gesagt, hör zu, ich hätte da gerne den Text über diesen Künstler, den du verfasst hast, und tausche seinen Namen immer mit dem Begriff aus The Artist Who Commissioned This Text But Refused to Pay.
Der Künstler, der diesen Text beauftragt hat, aber nicht zahlen wollte.
Genau, also deswegen bleibt das anonym. Und auf der anderen Seite ist mein kompletter Textnachrichtenaustausch mit ihm, wo er sich dann immer rausfindet, mir noch ein paar Komplimente zu meiner letzten Ausstellung macht. Aber er merkt, ich bleibe auch hartnäckig, ich bleibe da dran. Und ich ende eigentlich damit, from now on call me in. Also jetzt wird es auch zu meinem Teil, weil er macht die gleiche Ignoranz an mir gegenüber, weil ich ihn nicht einmal treffen konnte. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, ich bin auch ein bisschen plemplem, dass ich mich dann da so reinsteigere. Das ist schon obsessiv, dass ich dann denke, ich könnte die Welt verbessern. Aber in dieser Übertragung zum Kunstwerk, das ist die Chance, finde ich, in der Kunst. Die Kunst war dann ein Ventil für alle Seiten auf eine Art, das auch loszulassen und zu sagen, gut, das ist nicht der einzige Punkt, wo irgendwas auf der Welt schiefläuft. Und es ist vielleicht auch nicht immer richtig, sich so irgendwo einzuklinken und zu meinen, man müsste alles richten und so weiter. Aber auf einmal merkte ich, energetisch wandelt sich das. Und ich konnte dann mein Honorar eben dieser Freundin von mir geben, was so ziemlich dem entsprach, was er ihr noch schuldete. Also es waren auf einmal so mehrere Sachen, wo ich denke, okay, so kann es jetzt auch mal gehen. Und so ist es jetzt.
Wir haben jetzt ein paar Mal darüber gesprochen, wie Sie die nicht ganz so schönen Seiten des Kunstbetriebes vielleicht ausstellen oder sichtbar machen, aber Sie liefern sich der Sache ja selber auch aus oder zeigen sogar ganz unverblümt, wie Sie scheitern. Da war mal so eine Situation, Sie ein ganz junger Bursche, 97, mit diesem ersten Ruhm von der Jagd und so. Sie werden eingeladen zum Steirischen Herbst in Graz, wichtige Geschichte, und haben die totale Kreativblockade, nichts geht. So, was macht man dann im Heimatland von Sigmund Freud? Man geht zum Psychotherapeuten und bespricht die kreative Blockade. In Ihrem Fall aber nehmen Sie eine Kamera mit und dokumentieren jetzt den ganzen Prozess. Was kam denn da am Schluss dabei raus? Ich glaube, der Therapeut meinte dann herausgefunden zu haben, dass Sie Ihren Mutter-Sohn-Konflikt auf die Kuratorin übertragen hätten. Oder was war die Lösung und vor allem, was war der künstlerische Output?
Ich bin da durch die Gegend geeiert und dachte, ja, irgendwie fällt mir jetzt zu Graz doch gar nicht das Richtige ein. Und jeden Morgen sah ich im gleichen Hotel die Silvia Eibelmeier, das war die Kuratorin damals. Und die fragt mich dann, wie weit sind Sie denn? Was ist denn Ihre Idee? Und ich so, ja, ich bin da ganz kurz davor, was zu finden. Und jedenfalls steigerte sich dieser Druck. Das ist ja das Ding mit Kunst, dass einem dann doch helfen kann, so einen äußeren Rahmen eines Kunstwerks zu haben, in dem man dann vielleicht neue Erfahrungen macht. Es könnte auch ganz abgeschmackt daherkommen, dass man sagt, okay, jetzt mache ich einfach einen Scherz darüber und gehe dann zum Therapeuten. Aber dass man diese Prozesse dann durchlebt, geht man zu der aktuellen Beratung, wird dann weiterverwiesen an einen Therapeuten, stellt dem erstmal ein abstraktes Projekt vor. Siegfried Wesener-Gröbacher, so hieß dieser Therapeut, hat sich das auch etwas durch den Kopf gehen lassen, ob er da mitmacht. Ich bin nicht gleich mit der Videokamera dahin. Ich habe mit ihm erstmal gesprochen, dass ich etwas davon dokumentieren will. Ich weiß noch nicht, in welchem Medium, aber am Ende müssten wir, weil es ja auch Steuergelder aus Österreich sind, wir müssten irgendwas auch dem Publikum präsentieren von dieser Erfahrung, dieser zielgerichteten Kurztherapie, bestehend aus 10 Sitzungen. Und so sind wir das dann angetreten. Und das, was hinterher zum Werk wurde, ist ein Video, das zeigt die allerletzte Sitzung. Die Kamera steht hinter mir, man guckt mir sozusagen über die Schulter und er fasst zusammen unseren gemeinsamen Prozess, was wir da durchgangen sind. Ich finde es schon auch erschreckend und gleichzeitig auch schön, dass da schon vieles auch gesehen und entdeckt wurde, was in verschiedenen Publikumskreisen auf komplett andere Erwartungshaltung gestoßen ist. In Österreich kamen viele auf mich zu bei der Eröffnung und sagten, ja, ich bin auch in Therapie, ich kenne das oder irgend so auf die Art, ja. Als ich das bei meinen Leuten in Hamburg gezeigt habe, die Leute fingen ab der ersten Minute an, wie verrückt zu lachen, aber laut, bis sie dann nach so 2 Minuten, 3 Minuten merkten, oh, vielleicht ist das doch ernst gemeint. Und es ist beides. Auf eine Art ist das Kunstwerk für mich ein Rahmen, mich wie in einer Maske sicher zu bewegen und versuchen, eine Situation so ernst wie möglich zu nehmen und da irgendwie, ja, irgendwas Neues auch für sich zu erfahren. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich auch so ein zweiter Boden, den man einspielt. Irgendeine eine Art von, es ist ja doch in Anführungsstrichen nur Kunst und nicht eine so tiefe Krise, die einen so an den Rand treibt. Es ist trotzdem natürlich eine Arbeit, die sich mit der Ideenlosigkeit befasst und auch mit den Erwartungen an den Künstler, immer wieder was Tolles aus dem Hut zu zaubern.
Ja, ich hatte eben von der Auslieferung und vom Scheitern gesprochen. Also die maximale Auslieferung haben Sie, glaube ich, betrieben 2018 in Tokio. Da sind Sie in ein Studio einer Fesselungskünstlerin gegangen. Kinbaku heißt diese Technik. Die ist im Westen wahrscheinlich vor allem bekannt durch die erotischen Fotos von Nobuyoshi Araki. Da sieht man dann in der Regel halt wohlgewachsene junge Frauen, unbekleidet, mehr oder weniger nackend, in kunstvollen Fesselungen entweder daliegend oder auch aufgehängt im Raum schwebend, also so eine wirkliche Ohnmachtssituation. Wie verhält sich das bei Ihnen mit Ohnmacht und Kontrolle? Ich habe gesehen, dass Sie in einer Ausstellung sich Gedanken darüber machen, in welchem Winkel ein Kabel in einen Beamer geführt wird. Also ein Detail, was wahrscheinlich überhaupt niemand je bemerkt, außer Ihnen. Gleichzeitig lassen Sie sich da aufknüpfen, und zwar in Unterhose. Die Frau hat dann gesagt, also wir machen das schon, der verrückte Deutsche, der kann das gerne bekommen, aber in Anlehnung an diese erotische Tradition, Sie tragen Feinripp, obenrum Sakko, unten nackig, bis auf die Socken und die Businessschuhe dann wieder. Es ist auch irgendwie so eine Hans-Wurstiade. Sie sind eigentlich eine Witzfigur, Artisten unter der Zirkuskuppel ratlos, hat Alexander Kluge mal seinen Film genannt, so kam mir das vor, wie sie da so kreiseln. Ja, wie ist das mit Ohnmacht und Kontrolle jetzt im Kosmos des Christian Jankowski? Was hat denn da wann die Oberhand?
Das sind natürlich Pole, und die Pole sind immer spannend, dass man mit zwei Extremen arbeitet, da kann sich was ereignen. Ich bin ja absoluter Fan auch von diesen Araki-Fotos, und ich bin genereller Fan natürlich von der Raffinesse und der Feinheit der japanischen Kultur. Das zieht mich natürlich alles auch extrem an, und gleichzeitig beängstigt einen das auch. Aber als ich in Kyoto war, das dann eben auf diesen Club da gestoßen bin, da habe ich am Abend gesagt, Mensch, könntest du mir nicht auch mal da aufhängen unter deiner Decke? Und aber zusammen mit meinem ganzen Reisegepäck, mit dem ganzen Kram, was ich in meiner Routine als reisender Künstler immer dabei habe, von meinem Hygieneköfferchen und ja, also den zweiten Paar Schuhe und die Badelatschen und was man einfach immer dabei hat. Und ja, da drin zu hängen und diese Video- und Fotoarbeit in irgendeiner Form zu dirigieren mit Dolmetscher, es war natürlich eine riesen Herausforderung, die dieses außer Kontrolle und unter Kontrolle auf die Spitze getrieben hat. Und wenn man immer alles weiß, kann da nichts Neues passieren. Das heißt also, Kontrollverlust ist immer eine Chance dafür, dass sich irgendwas passiert, was sich auch weiterentwickeln kann dadurch. Also, und die Hoffnung besteht einfach, dass man sagt, dadurch, dass man das jetzt nicht so macht wie immer, versucht dem wie immer zu entkommen, geht man irgendwo an eine Grenze. Auf eine Art verlange ich das von dem Bild, und ich verlange das von dem Künstler, der sich selbst auch eine Erfahrung aussetzt, um über eine Erfahrung wirklich sprechen zu können.
Sie haben jetzt bei der Selbstbespiegelung dieser kreativen Prozesse und dem, was im Kunstbetrieb so abläuft, auch immer wieder zu einem bestimmten Stilmittel gegriffen oder eine Zeit lang sehr oft, nämlich Ihr Faible für Magie und Zauberkunststücke ausgelebt. Und Sie haben Kunstvereinsdirektoren in Pudel verwandeln lassen, sich selber, ich glaube, in eine Taube und das Publikum in Schafe. Da muss man nicht unbedingt ein Schelm sein, um Neckisches dabei zu denken, so in der Art, naja, der Jankowski findet ja wohl, dass diese ganze Kunstblase vor allem ein großer Bluff ist oder eine Trickserei. Irgendwas, ein Kabinett der Illusionen. Unterstelle ich Ihnen da das Richtige, oder ist es wirklich hauptsächlich ein Spiel?
Es ist ein sehr, sehr, sehr ernstes Spiel. Aber ich bin nicht gleich zu einem Magier abgesagt, ich möchte jetzt der Heilige Geist sein, sondern in seinem Repertoire war die Taube, die hat er vorgeschlagen. Ich habe nur gedacht, für die Zeit der Ausstellung wäre ich gerne als Vogel präsent in diesem Ausstellungsraum. Ja, ich meine, ich habe konzeptuelle Kunst studiert. Also bei mir wurde der weiße Sockel in Frage gestellt. Also das gab es nicht so einfach. Und in einem Ausstellungsraum mit Flügeln bis in die letzten Ecken zu kommen, also das heißt, die Totalbespielung ist möglich mit Flügeln. Die schaffst du nicht, wenn du Regenwurm bist. Und deswegen kam es dazu der Taube. Und ein zweiter Aspekt, der ja auch nicht unwichtig ist für die Arbeit, dass ich für die 3 Wochen tatsächlich nur als Taube präsent war. Meine damalige Lebensgefährtin, meine Familie, meine Freunde wurden nur ausschließlich auf diese Taube, die da in der Galerie haust, verwiesen. Und durch Zufall war meine Neugeburt als Mensch genau mein Geburtstagsdatum, der 21. April. Das heißt, da kamen dann da die Leute angereist und es war natürlich also eine Zuspitzung auch in diesem Abschotten von anderen Bezugspersonen. Einfach sozusagen ein anderes Leben, auch für mich in der Zeit zu erleben.
Wo waren Sie in der Zeit?
In der Galerie. Das ist natürlich jetzt irgendwie ein abgeschmackter, in Anführungsstrichen, Gag, aber es war so substanziell, dass es eben tatsächlich fast zu dieser Trennung geführt hat danach von meiner Partnerin. Also es sind auch Lebenskonsequenzen, die mitgetragen werden, die man natürlich auch hochgradig in Frage stellen kann. Aber ich hatte das damals gefühlt, dass das sein musste, aus verschiedenen Gründen. Zurück zur Hauptfrage, ist das jetzt ein Schabernack? Ja, aber es sind alles auf eine Art auch Versuchsanordnung, sich selber, andere Leute, den Ausstellungsraum, das, was eine Ausstellung bewirken kann, vielleicht mal anders zu sehen. Wenn man dann einzelne Komponenten von so einem eingespielten System austauscht, steht alles andere eben auch mal zur Frage und kriegt ein anderes Licht.
Sie hören SWR2 Zeitgenossen mit dem Künstler Christian Jankowski, mit dem ich jetzt auch noch über Politik und Kunst sprechen möchte, denn etliche ihrer Projekte befassen sich sehr direkt mit gesellschaftlichen oder politischen Themen. Zum Beispiel gibt es eine Serie über Monumente, die Staatslenkern gesetzt wurden. Sie gehen aber mit diesem Themenfeld völlig anders um als die aktivistischen Kollegen, deren Arbeiten gerade so en vogue sind, zum Beispiel bei der Documenta 15. Würden Sie sagen, dass Sie ein politischer Künstler sind oder was wäre das überhaupt, politische Kunst in Ihren Augen?
Es ist natürlich, wie alle Worte, sind das Schubladen. Und ich muss ja auch schon sagen, wenn ich höre, ich bin Konzeptkünstler und Aktionskünstler, dann denke ich, ja, ich bin aber doch noch so vieles anderes. Ich bin doch auch noch das und das und das. Und natürlich, dass das oft im öffentlichen Raum stattfindet, in Häusern, Institutionen, dass da Bilder besprochen werden. Auch bei mir denke ich, das Eindringen, in Anführungsstrichen, in mediale Räume, in Massenmedien, sind ja auch umkämpfte Orte, in denen Politiken herrschen, wo es um viel Geld geht oder um politische Macht oder um ja in irgendeiner Weise Einflussnahme auf andere. Deswegen würde ich mich auf jeden Fall auch als politischen Künstler bezeichnen.
War jetzt auch die Frage nach dem Begriff. Wir können es ja vielleicht mal anhand von einem konkreten Projekt anschauen. Eines der ganz groß angelegten Projekte der deutschen Kulturpolitik befindet sich ja in Ihrer Heimatstadt in Berlin, wo Sie leben. Die Rekonstruktion des Stadtschlosses. Und dazu haben Sie eine Art künstlerischen Kommentar verfasst mit dem wunderschönen Titel Luftschloss Royal, ganz aktuell von 2022, das auf sehr Jankowski-eske Weise ziemlich viel Luft rauslässt aus dieser riesen Chimäre da in Berlin-Mitte. Erzählen Sie uns doch mal, woraus besteht Ihr Luftschloss Royal?
In dem Hotel, irgendwie nächstes Jahr erst eröffnet, sind die gleichen Leute, die auch das Grill Royal, also den großen Künstlertreff, außer dem Paris-Bar gibt es ja das Grill Royal, wo sich auch so ein bisschen die Szene trifft und einflussreiche Leute ein- und ausgehen. Und da heißt es, jetzt machen wir ein Hotel, Chateau Royal. Und das ist eben gleich um die Ecke bei Unter den Linden. Und ich musste natürlich an dieses Stadtschloss sofort denken und ging so durch diese Baustelle und habe dann so gedacht, ja, wir können hier wunderbar so eine Erweiterung des Hotels bauen, und zwar so einfach in den Himmel rein. Das ist so ein altes Gebäude, was dann von Chipperfield modernisiert wurde und wo dann nochmal ein, zwei Stockwerke oben drauf gesetzt worden sind. Und ich sah eigentlich so, man müsste einfach da oben noch auf Chipperfield nochmal aufstocken. Und dann habe ich mit so Bauskizzen, die da immer auf so einer Baustelle rumfliegen, die verschiedenen Gewerke von Fliesenlegern zu Elektrikern, zu Maurern angesprochen, bitte zeichnet mir ein Chateau, ein Schloss auf. Und die haben dann gesagt, ja, jetzt habe ich keine Zeit dafür. Und dann fing dann einer doch mal so ein bisschen da in der Zigarettenpause noch ein bisschen rumzupinseln. Und so sammelte ich dann eine Sammlung von mittlerweile, glaube ich, 20 Zeichnungen. Und diese Schlossvorstellungen, die habe ich dann übertragen jetzt in Neonröhren, die sozusagen wie eine Zeichnung weiterführen, was sich the working class, also die Arbeiterklasse, die diese Schlösser baut, wie sie sich ein Schloss vorstellt. Und es ist schon extrem, wie da so Vorstellungen von einem Schloss und was ein Schloss ist, auseinandergeht, auch zwischen denen. Und mir gefällt natürlich auf der einen Seite, ja, die Frage, wer ist da der Bauherr und wie nimmt das Form an? Und das vor der Riesendiskussion, die ja seit Ewigkeiten jetzt um das Schloss in Berlin geführt wird und die Rekonstruktion. dann ist natürlich auch gerade mit der Diskussion um das Schloss und die Zerstörung, das was übrig war, ist, dass sozusagen das Royale, dieses weggebombt wird, noch die letzten Überreste des Schlosses, da war ja doch einiges noch intakt. Ja, es wurde dann sozusagen nur als Feindbild stilisiert auch, um dann zum Paradeplatz zu werden. Und das ist für die DDR dann der Palast der Republik da eröffnet wurde. Also all das, diese verschiedenen Extreme, wie so ein Schloss durchdacht werden kann und was das heißt, ein Schloss fürs Volk zu sein und dann auch zu überlegen, wer jetzt da in diesem Hotel ein- und ausgehen wird und da die Working Class für immer einzuschreiben. Das ist auch ein Spiel. Ich habe vorhin über die Pole geredet, ne? Da ist so das eine und auf der anderen, dass man aber auch da mit so einer ganz anderen Szene, wie die Supermarktkassiererin, die sich da eingeschrieben hat ins Video, sind es hier die verschiedenen Gewerke.
Sie haben ja auch in Frankfurt mal Straßenschilder vertauscht, ne? Zwischen so einer ganz noblen und so einer ziemlich ärmlichen Gegend, also wirklich diese Kluft, die gesellschaftliche Kluft zwischen Arm und Reich zum Thema gemacht. Da habe ich mich auch gefragt, um die verwirrungsfreie Postzustellung zu gewährleisten, welche Ämter haben Ihnen das erlauben müssen? War das nicht wahnsinnig kompliziert? Und wie haben die Anwohner reagiert, sowohl die Armen wie die Reichen?
Es war extrem aufwendig, dafür diese Genehmigung zu kriegen von der Stadt, weil das Wichtigste waren nicht die Paketzustellung, sondern Krankenhäuser. Also was passiert, wenn da irgendein Notarztwagen informiert werden muss? Das musste in alle Krankenhäusern, alle Notstellen mussten informiert werden, dass da für 24 Stunden Ausnahmezustand war. Und es war auch natürlich sehr verrückt zu sehen, was da für Reaktionen kamen in den Straßen selbst. Das war eben die Anna- und die Ahornstraße. Und wie gesagt, genau, das eine ist sozusagen die Top-Adresse und das andere die eher so ein bisschen im Verruf in Frankfurt ist. Also das war für ein Projekt in Frankfurt von der Schirn und das Ganze ist Playing the City. Und naja, ich dachte schon ein bisschen an Monopoly und da die teuerste und die günstigste Straße, gerade in so einer Stadt, die so vom Kapital bestimmt wird wie Frankfurt. Aber auch erstaunlich, dass sowohl auf der einen Seite als auch auf der anderen Seite hatte man Szenen, die es grandios fanden, dass da mal was Neues passierte, als auch die schockiert waren und sofort da mit ihren Anwälten telefonierten und guckten, was da eigentlich los ist. Ja, ich meine, es sieht auch gleichzeitig aus nach einem formal sehr minimalen Eingriff, der dann doch für so eine ganze Stadt und für Beteiligte, die da in der Stadt leben, finde ich auch viele Ebenen dahinter noch ermöglicht, irgendwie das zu durchdringen. Das ist eben nicht nur mal kurz für die Kamera gemacht, sondern wichtig war es, dass es 24 Stunden Bestand hatte.
SWR 2 Zeitgenossen mit Christian Jankowski neigt sich so langsam dem Ende zu. Ich möchte nochmal versuchen, den großen Bogen zu schlagen, vom Klein-Klein der Straßennamen sozusagen zu den allerletzten Fragen des Daseins, das wären die Fragen nach Gott. Und damit sind wir natürlich bei einer Ihrer bekanntesten Arbeiten, bei Casting Jesus von 2011, realisiert in Rom mit freundlicher und sehr professioneller Unterstützung des Allerhöchsten bzw. seines irdischen Stellvertreterapparates des Vatikans. Wie haben Sie das damals hinbekommen, ein Casting für einen Jesusdarsteller zu machen, bei dem tatsächlich vatikanische Experten und Würdenträger mitmachen?
Das war auch ein langer, langer Prozess. Glaube ich, 3 oder 4 Monate habe ich da Klinken geputzt oder wie sagt man. Ich bin da rein, ein und raus in den Vatikan und habe mich da langsam vorgearbeitet, um dann doch irgendwie immer wieder eine Abfuhr zu kriegen. Und dann habe ich jemanden kennengelernt und habe dann über sozusagen diese Beziehung von einer sehr einflussreichen Familie dann doch nochmal einen Vorsprechtermin gekriegt bei einem Monsignor, also jemand, der vom Papst ausgesucht wurde und platziert wurde. Und dieser Monsignore del Rio hatte dann tatsächlich am nächsten Tag schon einen Termin für mich parat und da konnte ich noch einmal vorsprechen, hörte sich das Ganze an und schon nach einer Viertelstunde sagte er, ja, ich mache mit, wann machen wir das?
Und die Aktion war, Sie haben sich von einer Castingagentur Jesusdarsteller schicken lassen und dann sollten diese vatikanischen Experten bestimmen, wer von diesen jungen männlichen Schauspielern ist der überzeugendste Jesus.
Richtig, richtig. Also es ist ein bisschen dieses Spiel umzudrehen. Ich war ja in Rom wegen der Villa Massimo, dieses Stipendiums, und habe da auch rumgeguckt. Ich dachte natürlich auch, die Kunstbeeinflussung aus Italien, viele kamen da runter und haben natürlich dann an Jesusbildern auch gearbeitet. Auch die Stilfragen oder wie sich so ein Jesus-Ikone einbrennt, dass sich in den Epochen diese Jesus auch wandeln, die Darstellungen, um frisch zu sein. Also das sagen wir auch, Kunst sich weiterentwickeln muss, um eine Wirkung zu haben. Und deswegen auch meine Nähe. Ich habe viele Arbeiten mit organisierter Religion gemacht. Und deswegen gibt es da diese lange Verbindung. Und ich war im Vatikanmuseum und fand, dass über Jahrhunderte so extrem tolles Zeug gesammelt worden ist. Und irgendwann brach das dann so weg in Kitsch oder komische Arbeiten. Es gab da wirklich auch einen Bruch zwischen der bildenden Kunst und der Kirche. Und ich hatte da einfach große Hoffnung, dass es für beide Seiten interessant ist zu arbeiten. Und dass diesmal eben kein Künstler diesen neuen Jesus erfindet oder schafft, sondern jetzt eben der Vatikan in dieser Bildschöpfung beteiligt ist. Ist ja doch ein gemeinsames Wirken dann daran. Und dann kamen die zu dritt an und wir haben das in diesem alten Hospital direkt neben dem Vatikan, war dieser Castingort. Und 13 Jesusse kamen dann nacheinander auf sie zumarschiert. Denen wurden dann bestimmte Sachen abverlangt. Brot zu brechen oder hinter das Kreuz zu tragen. Und das eben im unmittelbaren Vergleich und ja in Competition, also im Wettkampf fast gegeneinander. Weil in den Schauspielern, die sind ja auch das Casten gewohnt, geht natürlich gleich ein beruflicher Ehrgeiz. Wer macht's am besten? Wie stelle ich das dar? Wie bemittle ich das?
Was ich da am beeindruckendsten finde, ist, dass man in der zweiten Kamera ja neben dem Jesusdarsteller selbstverständlich, in der zweiten Kamera sieht man diese Juroren und man merkt, die sind anfangs vielleicht noch so ein bisschen flapsig, aber dann nimmt die absolute Ernsthaftigkeit überhand und die sind mit einem unglaublichen Eifer und totaler Detailversessenheit am Werk. Und das spiegelt sich im Nachfolgeprojekt. Sie sind ja dann mit dem gekürten Darsteller nach Mexiko gegangen, haben eine Zeitungsanzeige geschaltet, Jesus Unterkunft gesucht, Jesus ist nett, raucht nicht und liebt dich, wer hat ein Quartier, Telefon so und so. Und dann sind sie mit dieser Figur in die Häuser derjenigen oder die Institutionen gegangen, die sich gemeldet haben. Und die Fotos, die da entstanden sind, finde ich zum Teil natürlich surreal und lustig. Das ist fast wie wenn da so eine Gipsfigur plötzlich steht, so ein Bote aus einer fremden Welt. Aber es gibt ein Foto, das mich extrem berührt hat, ein Mann auf der Straße starrt diesen Jesus an, als würde er tatsächlich Gott begegnen. Er fasst es nicht, ist total ergriffen und verwirrt. Und da kippt es dann auch wieder in dieses, das ist wirklich ernst, das ist ein Spiel, aber es geht tatsächlich um eine Begegnung mit Gott. In diesem Mann offensichtlich, so deutlich dieses Foto. Und das bringt mich jetzt zu der etwas indiskreten Schlussfrage. Wie stehen denn Sie eigentlich zu Ihrer eigenen irdischen Endlichkeit? Sie haben ein Werk, in dem Tübinger Ausstellungskatalog gibt es 10 Doppelseiten in sehr kleiner Schrift über Ihre Projekte. Hunderte müssen das sein. Also eine unglaubliche Getriebenheit und eine Wahnsinnsproduktivität, aber irgendwann wird die vorbei sein. Sie hatten zwar eben mal gesagt, wenn man nicht an das Jenseits glaubt, dann ist es halt so und so, aber wie ist der Himmel für Künstler in Ihrer Erwartung? Wie lange wollen Sie das hier noch treiben und was denken Sie, kommt danach? Darf man sowas fragen?
Echt, das ist ja natürlich, man darf alles fragen. Ich hätte auch nur geantwortet, dass es auf eine Art ist, Kunst meine Religion. Das klingt jetzt so total beknackt, wenn ich das schon sage, möchte ich es am liebsten gleich wieder zurücknehmen. Aber es ist so, dass ich natürlich, wofür macht man das? Ich habe auch immer gehört, auch mein Professor hat oft gesagt, ja, in the long run. Also so Kunst, das muss in the long run. Es hat eine Dauerwirkung. Und auch wenn ich nicht an so ein Leben nach dem Tod glaube und ich kann auch nicht glauben, dass ich da von irgendeiner Wolke runtergucke und sehe dann, wie mir dann plötzlich das MoMA dann noch eine Ausstellung widmet, nachdem ich dann den Löffel abgegeben habe. Aber irgendwas ist da, dass ich doch versuche, ja, wie soll ich sagen, also ich möchte, dass da was übrig bleibt, wo Leute hinterher sagen, irgendwie ist er sich treu geblieben und macht einfach das, was er denn so kann. Ich glaube nicht, dass ich mich habe von irgendeiner Clique oder von irgendeiner Szene habe vereinnehmen lassen. Ich glaube das nicht. Ich leide nach wie vor genauso, wenn mir keine Arbeiten sofort einfallen. Das hat sich an vielen Stellen auch nicht so verbessert, dass man denkt, okay, jetzt hat man seinen Kniff raus und ich weiß jetzt, wie ich da die nächsten White Cubes einfach und sinnvoll fülle. Das weiß ich auch nicht genau. Vielleicht, wenn ich so schnell schöne Bilder erzeugen könnte, die man für unglaublich viel Geld verkaufen könnte, vielleicht würde ich es machen. Vielleicht kann ich es auch einfach nicht. Vielleicht zeigt das einfach meine Beschränkung, was ich hier vorführe. Aber auf die gleiche Art amüsiert es mich auch manchmal selber, mich da drin zu sehen.